Willkommen an Bord von Pinguine im Cockpit. Lizenz zum Führen. Hier nimmt sie Stefan Kowalski mit auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des modernen Führens. Ob als Kapitän im Cockpit oder mit den Flügeln in der Chefetage. Gemeinsam heben wir ab und erkunden neue Perspektiven auf Führung, Unternehmenskultur und Transformation. Anschnallen und bereit machen zum Start. Denn hier geht's um mehr als nur den Horizont.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pinguin im Cockpit, Lizenz zum Führen. Und es ist nicht nur eine neue Folge, sondern auch eine kleine Sonderedition, eine Miniserie aus 4 Folgen, jetzt zur Sommerzeit. Also wir haben die Urlaubszeit vor uns und ich hatte mal überlegt, wir machen mal ein bisschen was Leichteres. Also nicht immer so diese Führungsthemen, selbst noch im Urlaub, sondern wir machen mal die anderen Dinge, die einem im Leben auch beschäftigen und die für eine Führungskraft natürlich auch wichtig sind. Und dazu hatte ich mir jetzt mal überlegt, ich werde einige Themen mit meiner Kollegin Kathleen machen, heute das Thema mal alleine. Heute geht es um das Thema Gesundheit und Bewegung. Ein Thema, ja, das, wie soll man sagen, auch ein bisschen belastet ist, ja. Also alleine schon deshalb, weil es gerade für Menschen, die vielleicht nicht so fit sind oder auch nicht so dem ganz normalen Rahmen entsprechen, auch ein bisschen, ja, mit Stress belastet ist, mit auch unangenehmen Gefühlen. Ja, und darüber wollen wir mal sprechen und ich möchte da mal ein paar Erkenntnisse teilen, die ich über die Jahre entdeckt habe und wie ich finde, die auch eine gewisse Erleichterung sein können. Es ist nämlich gar nicht so schwer, wie es sich vielleicht anhört. Aber dazu in dieser Folge also ein paar Hinweise. Die anderen Folgen sind dann das nächste, das Thema Beziehung. Ja, also für Führungskräfte ist natürlich auch das wichtig. Gerade wenn ich wahnsinnig viel arbeite, wie funktioniert die Work-Life-Balance? Wie funktioniert das in der Partnerschaft, in der Familie? Und da haben Kathleen und ich mal, wie ich finde, ein paar ganz interessante Anregungen. Das dritte ist dann das Thema, was machen wir eigentlich mit dem Geld, das wir hoffentlich als Führungskräfte verdienen? Ja, und das ist ganz interessant, wenn ich Führungskräfte spreche, wie viel Energie sie darauf verwenden, Geld zu verdienen und wie wenig sie sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen wollen, was sie mit diesem Geld hinterher anfangen. Und das vierte Thema ist dann das Thema Spiritualität. Vielleicht auch für einige Religionen, für andere kann das was ganz anderes sein. Aber so die Dinge, die sich nicht alle nur mit unserem Verstand erklären lassen. Und ich habe mich mit all diesen 4 Themen in meinem Leben sehr, sehr ausführlich beschäftigt und wie ihr und sie ja vielleicht schon mitbekommen habt, dazu auch sehr viel gelesen, geforscht und so weiter. Und einige dieser Erkenntnisse möchte ich gerne in dieser Sommerzeit mit Ihnen und euch teilen. Ja, viel Spaß dabei und jetzt geht's aber erstmal los mit unserem ersten Thema. Und mit diesem Thema habe ich mich jahrelang beschäftigt, weil ich ehrlicherweise, das muss man dazu sagen, über viele Jahre, Jahrzehnte selber so ein Diätjünger war. Also mein Gewicht ist, ich bin 1,92 groß, immer so zwischen 90 und 110 gependelt. Leider öfter bei 110, in der Spitze waren es auch mal 114. Da fängt es an, übrigens ungesund zu werden, wenn so ein BMI von über 30 erreicht wird. Jetzt merken schon auch hier wieder ein bisschen Expertenwissen, aber das kennen die meisten. BMI ist so eine Kennzahl, um Gewicht so einordnen zu können. Das ist, nennt sich Body Mass Index und das ist eine Kennzahl, mit der man einfach sagen kann, bin ich eigentlich normalgewichtig, übergewichtig oder bin ich sogar stark übergewichtig? Das nennt man dann schon Adipositas. Und BMI von 30 ist tatsächlich an der Grenze zum starken Übergewicht. Und immer wenn ich das erreicht habe, dann habe ich mal wieder eine Diät gemacht. Und was habe ich gedacht? Naja, du kannst das halt nicht. Ne? Also du hast einfach nicht genug Disziplin, die braucht man dafür. Und irgendwie habe ich also an mir selber gezweifelt und mir selber die Schuld dafür gegeben, dass das nicht geklappt hat. Und das ist das Erste, was ich über die Jahre gelernt habe. Das stimmt nicht. Also es ist nicht meine persönliche Schuld, sondern es ist ein Mix aus ungünstigen Gewohnheiten, die sie über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben und ein etwas, ich würde sagen, ungünstiger Umgang mit Gedanken und Gefühlen. Also sich selber die Schuld zu geben, ja, und da in so eine Negativschleife reinzukommen, ist halt nicht besonders günstig. Übrigens, das haben Sie vielleicht auch schon in unserem Führungspodcast gehört. Und wie ich das denn immer so mache, ist, dann lese ich gerne viel und habe angefangen, mich mal in dieses Thema einzulesen und festgestellt, diese ganzen Diätbücher und Hinweise, das ist alles so ähnlich. Ich habe gedacht, schreiben die alle voneinander ab? Stimmt das eigentlich? Dann fange ich an, mal ein bisschen tiefer zu graben und mal zu gucken, stimmt das überhaupt? Und da bin ich auf ein Buch gestoßen in dieser Recherche, das heißt Fettlogik überwinden. Das war ganz faszinierend, weil da war eine Autorin, die selber unter extrem Übergewicht gelitten hat, auch so drauf und hat gesagt, ich muss mal so diese ganzen Mythen mal erforschen, ob das eigentlich stimmt, so dass die Dicken alle selber schuld sind oder dass das ja vielleicht doch gar nicht so ungesund ist, ein bisschen übergewichtig zu sein, was auch immer. Also ich empfehle Ihnen dieses Buch, ist wirklich toll, weil das war für mich, wie sagt man neudeutsch, ein Gamechanger, weil ich da auch jemanden gefunden habe, Nadja Herrmann heißt sie, glaube ich, weiß gar nicht ganz genau, wir verlinken das in den Shownotes. Die hat mal diese Mythen nicht einfach geglaubt, sondern ist denen auf den Grund gegangen und hat festgestellt, durch gute Recherche in Studien, in Fachliteratur und so weiter, viele von den Mythen stimmen überhaupt nicht. Und eine dieser Mythen ist, das hat was mit mangelnder Disziplin zu tun. Und dazu habe ich selber dann eine interessante Studie gefunden und die möchte ich mal berichten. Das fand ich faszinierend und zwar aus England. Im englischen Gesundheitssystem ist es so, die haben schon viel eher als wir so diese Patientenakte gehabt, elektronisch. Das heißt, man konnte dort Millionen Datensätze einsehen über viele Jahre. Und da hat man mal die Datensätze mal rausgenommen aus mehreren Millionen Menschen, die das also gar nicht wussten, sondern man hat das anonym untersucht. Wo konnte man aufgrund der Angaben diesen BMI berechnen? Und zwar über einen Zeitraum von 9 Jahren. Und hat festgestellt, es waren über 200.000 Menschen, Männer und Frauen ungefähr gleich verteilt, von denen man den BMI hatte und hat sich mal die rausgesucht, die einen BMI von über 30 hatten, also die mit dem starken Übergewicht. Und hat erstmal geguckt, was machen die? Und hat erstmal festgestellt, die pendeln. Also die sind nicht bei 30 geblieben, sondern die haben genau wie ich immer mal wieder abgenommen und immer wieder zugenommen. Und dann haben die untersucht, wie viele Menschen, die einen BMI von über 30 hatten, ist es gelungen, auf einen, in der Medizin sagt man, gesunden BMI von unter 25 zu kommen. Und das Verrückte ist, das waren weniger als 1%. Also weniger als 1% dieser Menschen, also über 99% haben es nicht geschafft, weniger als 1% dieser Menschen ist es gelungen, innerhalb von 9 Jahren von 30, der BMI wird 30, auf einen gesunden von 25 oder drunter zu kommen. Was bedeutet das? Wenn Sie nicht gerade in der Psychotherapie sind oder eine Magenverkleinerung bekommen, das sind so Instrumente, die helfen, wird es Ihnen vermutlich nicht gelingen, jemals in Ihrem Leben wieder abzunehmen, wenn Sie einmal diesen BMI erreicht haben. Und das trotz unserer riesen Diätindustrie, Weight Watcher rauf und runter, die sind ja gerade insolvent gegangen, die nehmen wir vielleicht nicht, aber all die anderen, die es jetzt so gibt, von Abnehm-Apps und so weiter, das ist die ernüchternde Bilanz. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt das eine. Es gelingt uns Menschen offensichtlich kaum. Was kann man denn jetzt tun? Es lohnt sich ja nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, weil das beschreibt die Nadja Herrmann in ihrem Buch Fettlogik überwinden schon ganz schön. Übergewicht ist auf Dauer leider ein bisschen ungesund. Und irgendwann kommt man so in das Alter, wo man sagt, ich möchte jetzt nicht vielleicht besonders alt werden, das ist egal, vielleicht, aber es kann ich gar nicht beeinflussen. Aber ich möchte die letzten Jahre, die ich zu leben habe, möglichst unabhängig leben. Also, ich möchte mal sagen, nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein. Das war für mich zumindest sehr, sehr wichtig. Also habe ich mich mit der Frage beschäftigt, was kann ich eigentlich tun? Und da bin ich wieder sehr, sehr tief in die therapeutische Forschung eingestiegen und habe entdeckt, es gibt Instrumente, die helfen und die man sich zunutze machen kann. Das sind, ich würde mal sagen, 3 große Themen oder man hat, und das, ich habe ein Buch gefunden dann von einem Leiter einer Klinik in Philadelphia, Evan Foreman heißt er, der dazu so ein Therapiemanual geschrieben hat, das ist Fachliteratur für Therapeuten, aber der hat ein Manual beschrieben, wie einem das gelingen kann und da fand ich, steckte wahnsinnig viel drin für uns und der hat gesagt, ob einem das gelingt oder nicht, also auf Dauer abzunehmen, liegt daran, ob man bestimmte Fähigkeiten hat und Achtung, das ist jetzt interessant, nicht Eigenschaften, sondern Fähigkeiten, die man also trainieren kann. Und diese Fähigkeiten beschreibt er in diesem Manual. Und die erste Fähigkeit, fand ich sehr, sehr interessant, ist, seine Werte zu kennen und sie in schwierigen Momenten einzusetzen. Und das kannte ich ja aus meinen Führungstrainings dann schon. Das Thema Werte spielt also auch dort eine Schlüsselrolle. Und das hat er folgendermaßen begründet. Wenn Menschen ihre Werte kennen und sie in schwierigen Momenten nutzen, was machen sie dann? Dann, wenn es mal schwierig wird, sich an diesen Werten orientieren. Und damit gelingt einem das, was man in der Psychologie Belohnungsaufschub nennt. Also, in schwierigen Momenten, wenn ich zum Beispiel gerade Lust habe auf einen Schokoriegel, ja, also weiße Schokolade war ja lange Zeit meine Lieblingsspeise, kann man sagen. In diesem Moment sich mal zu fragen, wie will ich langfristig eigentlich sein? Und diese Orientierung an den Werten kann einem dann helfen, diesen schwierigen Moment zu überwinden. Das ist eine Fähigkeit, die man also trainieren kann, seine Werte zu kennen. Und Sie haben übrigens in unserem Podcast einige Folgen dazu ja schon gehabt. Und sie in schwierigen Momenten einzusetzen, um den Belohnungsaufschub zu meistern, um dieses Verlangen zu managen. Die zweite Fähigkeit, die er dann beschrieben hat, heißt, und die haben wir auch in unserem Podcast schon beschrieben, ist, in den inneren Abstand zu kommen. Er hat gesagt, es hilft, wenn es einem gelingt, so eine beobachtende Haltung zu sich selber einzunehmen. Er hat einen Fachbegriff für genannt, ich nenne ihn mal, können Sie gleich wieder vergessen. Man muss ja ab und zu ein bisschen angeben. Metakognitive Bewusstheit. Metakognitive Bewusstheit bedeutet, ich kann über mein Denken nachdenken. Ich bin eine Ebene höher. Ich nehme mal wahr, was denke ich gerade. Das war übrigens die Fähigkeit, die mir wirklich geholfen hat. Früher war das so, wenn ich Appetit hatte, habe ich gegessen. Und wenn ich nichts bekomme, wurde ich ungnädig. Heute merke ich, dass ich Appetit habe und das nehme ich wahr. Ach guck mal, interessant, hast gerade Appetit. Ja, willst du jetzt was essen oder nicht? Ja, und dann esse ich auch was oder nicht. Aber es ist auf einmal eine Art von Entscheidung geworden. Ich bin nicht mehr Sklave meiner Impulse, dass ich sage, jetzt habe ich Appetit, jetzt muss ich was essen, sondern ich kann ja auch anders. Und das gelingt nur, wenn man dazu in diesen Abstand kommt. Das war also die zweite große Fähigkeit, kam mir eben auch sehr bekannt vor. Und das dritte, das fand ich jetzt wirklich interessant, das nannte er Willingness. Willingness ist ein Wort, da gibt es keine deutsche Entsprechung für. Man muss das ein bisschen übersetzen. Das ist nämlich nicht Willpower, das wäre ja Selbstdisziplin. Das hat er übrigens auch geschrieben. Selbstdisziplin hilft Ihnen leider nicht. Selbstdisziplin erschöpft sich, ist sehr störanfällig. Ja? Wenn ich in so einem Disziplinzustand bin und dann Hunger habe, dann funktioniert das nicht mehr gut. Sondern wir müssen in den Zustand der Selbstregulation kommen. Das heißt, dass es mir gelingt, meine Gefühle und meinen Verstand zu kombinieren und nicht wie in der Selbstdisziplin gegen meine Gefühle zu arbeiten. Das war ganz wichtig. Und dafür gibt es eine Fähigkeit, das zu trainieren und die nennt er Willingness. Und Willingness heißt, die Bereitschaft, unangenehme Gefühle auszuhalten. Also, wenn ich jetzt mal Hunger habe, wenn ich mal Appetit habe, wenn ich mal Lust habe, die Currywurst zu bestellen, statt vielleicht einen Salat zu nehmen, in diesem Moment dieses Gefühl, dieses Verlangen auszuhalten. Er hatte da ein schönes Bild für, er nannte das Surfing. Also ich kann dieses Gefühl in mir wahrnehmen und anstatt da dagegen zu arbeiten, kann ich wie auf einer Welle reiten, kann ich dieses Gefühl einfach mal wahrnehmen und merken, wie das stärker wird und wieder abschwächt. Das dauert nämlich nicht lange. Das fand ich eine faszinierende Beobachtung. Das kann man tatsächlich trainieren. Also das ist die dritte Fähigkeit. Man kann diese Willingness trainieren, die Bereitschaft, unangenehme Gefühle auszuhalten. Das waren die drei Fähigkeiten, die er beschrieben hat. Und ich habe das noch ergänzt, dann um eine vierte Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, Gewohnheiten verändern zu können. Und Gewohnheiten sind zu über 80-90%, man muss sagen, eigentlich die Treiber unseres Verhaltens. Die meisten unserer täglichen Handlungen und Entscheidungen, die wir treffen, sind von Gewohnheiten getriggert. Auch wenn einem das gar nicht so bewusst wird. Ich sage mal ein Beispiel. Ich bin morgens auf dem Weg nach Hamburg, da hatte ich mal eine Zeit lang ein Büro, an einem Bäcker vorbeigekommen. Und da roch das schon beim Vorbeigehen wirklich lecker nach Franzbrötchen. Eine Hamburger Spezialität, wer sie nicht kennt, der hat was in seinem Leben verpasst. Und was ist passiert? Ich habe das gerochen, bin ich da reingegangen und habe ein Franzbrötchen gekauft, habe meinem Bürokollegen meist noch eins mitgebracht und wir haben das schön zelebriert und morgens unser Franzbrötchen gegessen. Das war mega lecker, aber ernährungswissenschaftlich leider Mist. Viel zu viel Zucker, Fette drin und ich weiß nicht, was alles. Und im Übrigen, ein so ein Franzbrötchen ist mehr als eine komplette Mahlzeit. Also ist auf Dauer nicht so günstig. Aber was war das? Dieses Vorbeigehen, ja, auf diesen Geruch zu reagieren, reinzugehen, aus der Auslage das Franzbrötchen zu wählen, zu bezahlen und wieder rauszugehen, ist ein komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Aktionen, aber ist das, was man in der Forschung tatsächlich eine Gewohnheit nennt. Weil ich habe ja nicht großartig drüber nachgedacht, wie reagiere ich auf den Geruch? Was nehme ich denn jetzt? Ich habe nicht die Auslage mir angeguckt und habe gesagt, hier gibt es 100 Artikel, welcher davon passt in mein Budget, was wäre jetzt gesund und so weiter, sondern ich habe gesagt, ein Franzbrötchen bitte. Ich habe das einfach mal abgekürzt. Und das ist das, was passiert, wenn wir von Gewohnheiten gelenkt werden. Die machen uns das Leben leicht. Das hilft uns erstmal, weil ständig über alles nachzudenken, ja, wie setze ich einen Fuß vor den anderen, wie funktioniert nochmal das Zähneputzen und so weiter, das wird uns Menschen ja kaputt machen. Aber leider bilden sich manchmal eben ungünstige Gewohnheiten. Und das hat man übrigens bei Übergewichtigen festgestellt, die haben da einfach zu viel ungünstige Gewohnheiten entwickelt. Und das ist ja ehrlicherweise bei dem Angebot, was wir heute an Essen bekommen und an vielen Unterstützungen,
die das Bewegen verhindern. Also, wie soll man sagen, wird einem das ja auch nicht gerade schwer gemacht. Also man wird quasi dazu verführt, zu viel Kalorien zu sich zu nehmen und leider zu wenig zu bewegen. Und dann habe ich mich also mit der Gewohnheitsforschung beschäftigt, und dabei festgestellt, dass es auch hier wieder wirklich viele Mythen und Unsinn gibt. Sowas wie, ja, man muss da etwas nur 6 Wochen lang machen, dann wird es eine Gewohnheit, ja. Das wäre ja einfach. Dann esse ich mal 6 Wochen Salat und dann ist das eine Gewohnheit für den Rest meines Lebens. Völliger Humbug. Das geht so natürlich nicht, sondern es ist ein komplexes Zusammenspiel in unserem Gehirn, wie eine Gewohnheit entsteht und wie ich sie verändern kann. Und die Anzahl, die Häufigkeit ist nur eine davon. Es ist natürlich nicht ganz falsch. Ich sollte es nachher üben, aber viele andere Dinge wie, dass es für mich eine Belohnung ist, dass es sich für mich gut anfühlt, dass es zu meinen Werten passt, das gehört auch alles noch dazu. Dass es da Trigger gibt, dass es manchmal einen Kontext gibt, der das unterstützt und so weiter. Also damit will ich Sie jetzt gar nicht belästigen. Wir haben ja Ferien, ja, aber wenn Sie dazu was lesen wollen, lesen Sie bitte das Buch von Wendy Wood, eine der besten Gewohnheitsforscherinnen der Welt, die das Buch geschrieben hat, Good Habits, Bad Habits, also gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, und das ist zum Glück in einer tollen Übersetzung auf Deutsch erschienen und mit großem Abstand viel besser auch als die 1%-Regel von James Clear und viele andere Dinge. Also das ist mein absoluter Favorite für das Thema Gewohnheiten verändern. Diese verschiedenen Instrumente und Möglichkeiten zusammen haben bei mir dazu geführt, nicht, dass ich automatisch jetzt abgenommen habe. Ich esse immer noch sehr gerne, ich trinke gerne noch mal ein Gläschen Wein, aber ich mache das alles bewusster. Das heißt, es ist eine Entscheidung geworden. Ich bin nicht mehr der Sklave meiner Gewohnheiten, sondern ich mache das, weil es mir Spaß bringt. Für mich ist auch Genuss ein toller Wert. Also ich bin gar nicht so ein Freund davon, unbedingt irgendeinem Idealgewicht zu entsprechen, aber einfach mal seine Haltung zu diesem ganzen Thema zu verändern, das finde ich tatsächlich etwas, was jeder wissen sollte, denn das liegt in ihrer Macht. Und das hat übrigens dazu geführt, dass ich jetzt im Schnitt pro Tag um die 8000 Schritte mache. Das liegt natürlich auch an unserem Hund, aber ich bin derjenige, der morgens immer mit dem Hund geht, und da habe ich die ersten 3.000, 4.000 Schritte schon mal drin. Und ich weiß, wenn ich das morgens gemacht habe, gelingt es mir immer, an einem Tag auf 8.000 bis 10.000 Schritte zu kommen. Und das ist so eine Größenordnung, mit der fühle ich mich wohl und die dazu geführt hat, dass meine Gesundheitswerte zum Glück alle total in Ordnung sind. Auch wenn ich immer noch ein bisschen Übergewicht habe. Aber damit komme ich gut zurecht. Also das ist so meine frische Brise Nummer 2 hier für unseren Sommerurlaub, in dem Sie jetzt vielleicht sind, oder die Sommerzeit auf jeden Fall, sich auch hier mal mit so Themen zu beschäftigen, ein paar Mythen mal zu hinterfragen und sich nicht selber die Schuld immer wieder zu geben, wenn es nicht klappt, sondern auch vielleicht so diese Gewissheit zu haben, auch hier gibt es Dinge, die kann ich trainieren, die sind sehr ungewöhnlich und die sind ehrlicherweise den meisten Menschen völlig unbekannt, und dann kann ich Dinge verändern, von denen die meisten Menschen glauben, das gelingt mir nicht. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und übrigens, das ist jetzt die Pointe ganz am Schluss. Ich habe dazu ein Buch geschrieben, das heißt Endlich Jojo-frei. Da ist das alles beschrieben drin. Also meine Reise durch die Forschungswelt in diesem Thema, und auch das verlinken wir natürlich in den Shownotes, können Sie gerne nachlesen, habe ich mit einer tollen Journalistin zusammen gemacht, und bringt Ihnen hoffentlich Spaß. Vielleicht ist das noch ein Tipp für die Spätsommerlektüre. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal zu unserer dritten frischen Brise. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was denn die nächste frische Brise ist. Ich habe Ihnen vielleicht schon ein bisschen Appetit gemacht. Und ich wollte ja 4 Folgen so unter diesem, kann man sagen, Dach machen der frischen Brise. Vielleicht haben Sie ein Thema, das Sie interessiert, zu dem Sie was wissen möchten, oder wo Sie sagen, da hätte ich gerne eine Podcast-Folge, dann schreiben Sie mir gerne. Ich habe natürlich da noch so zwei weitere Themen, aber die verrate ich Ihnen jetzt noch nicht, sondern ich gucke mal, was von Ihnen kommt. Und wenn da nichts kommt, dann geht es auf jeden Fall weiter. Aber vielleicht haben Sie einen tollen Vorschlag. Ich freue mich drauf. Einfach an podcast@pinguineimcockpit.de, und dann bin ich gespannt, auf welche Themen Sie so Lust haben im Sommer. Bis dahin und tschüss.
Vielen Dank, dass Sie mit uns abgehoben sind. Wir hoffen, Ihnen hat der Flug mit Pinguine im Cockpit gefallen und Sie konnten spannende Eindrücke mitnehmen. Um auf Kurs zu bleiben und keinen unserer kommenden Starts zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie immer am Steuer Ihres Erfolgs. Bis zum nächsten Mal und stets guten Flug!